Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es dämmert im Dorf Chapita, 400 Kilometer östlich der sambischen Hauptstadt Lusaka. Milde Abendsonne beleuchtet die Pavillons des katholischen St. Luke's Hospital. Krankenschwestern und Pfleger unterhalten sich nach einem wieder mal anstrengenden Arbeitstag. Zum Glück weniger anstrengend als während der jüngsten Cholera-Epidemie im Januar 2024, sagt der junge Pfleger Paul Soko.
We didn't expect to have such a huge number of an outbreak. Being the first time having that number, it was very difficult for us to manage the cases.
Mit so viel Schwererkrankten bei einem Cholera-Ausbruch hatten wir nie gerechnet. Und es war extrem schwer für uns, damit umzugehen. Überall fehlte es an Personal. Und auch Infusionen hatten wir nicht genug. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade 10 Betten für Patienten mit Infektionskrankheiten und müssen plötzlich 80 Patienten pro Woche versorgen.
Es sei ein Albtraum gewesen, sagt der junge Pfleger.
Während der ersten 2-3 Tage des Ausbruchs mussten wir die Patienten einfach irgendwo hinlegen. Einige auf Matratzen, den Rest auf dem Boden. Und manche saßen benommen in einer Ecke, den Ständer mit der Salz-Glucose-Infusion neben sich. Immerhin hatten wir die Isolierstation komplett mit Papier ausgelegt. Und tatsächlich lagen etliche Patienten dort tagelang auf dem Boden.
All das wäre vermeidbar gewesen, meint Michelle Omirambo, die Umweltbeauftragte des St. Luke's Hospital. Cholera-Ausbrüche in Ost-Sambia gebe es nur deshalb, weil Tausende wie Nomaden lebende Goldschürfer die Krankheit immer wieder in die Dörfer einschleppten. So kämen Schürfer aus einer 50 Kilometer entfernten illegalen Mine regelmäßig nach Chapita für Einkäufe und Sex.
Als wir die ersten Cholera-Fälle bei Goldschürfern verzeichneten, bin ich gleich in die Berge gefahren zum Lager der Schürfer, wo katastrophale Verhältnisse herrschten. Ihr Trinkwasser schöpften die Leute aus demselben Bach, in den sie sich entleerten. Toiletten hatten sie nicht. Als dann immer mehr Goldgräber erkrankten, knöpfte sich schließlich die lokale Verwaltung die Männer vor und ermahnte sie dringend, Toiletten zu errichten.
Vernachlässigte Krankheiten. Warum Cholera wieder auf dem Vormarsch ist. Von Thomas Kruche.
Cholera. Das in Fäkalien verbreitete Bakterium Vibrio cholerae gelangt durch verunreinigtes Trinkwasser oder infizierte Nahrung in den Darm. In etwa 15% der Fälle entzündet sich der Darm. Betroffene bekommen Brechdurchfall und verlieren rapide Körperflüssigkeit. Sie fallen ins Koma und sterben oft, wenn sie nicht behandelt werden und der Flüssigkeitsverlust schnell ausgeglichen wird.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt dazu eine Mischung aus Salz und Glucose, gelöst in Wasser. Sie wird oral und in schweren Fällen intravenös verabreicht. Nur selten braucht der Patient zusätzlich Antibiotika.
Cholera grassiert, wenn Trinkwasser verunreinigt ist, zum Beispiel durch eingeleitete Abwässer. So wie bis Ende des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland. Noch 1892 forderte eine Cholera-Epidemie in Hamburg 8.600 Menschenleben.
Im globalen Süden gehört die Krankheit bis heute zum Alltag. Millionen Menschen erkranken Jahr für Jahr, Tausende sterben. Wie zuletzt in vielen Dörfern Sambias und vor allem in der Hauptstadt Lusaka. Rosemary Caputi, Sozialarbeiterin einer Gesundheitsstation im Armenviertel Matero, hat es hautnah erfahren.
During cholera time, but they were admitted, maybe there were 5, 6.
Während der Cholera-Zeit kamen täglich 5, 6 oder sogar 10 Leute mit Cholera zu uns. Viel zu viele für unsere kleine Station. Etliche Patienten haben wir deshalb ins Heroes-Stadion gebracht, wo die Stadtverwaltung ein Cholera-Zentrum eingerichtet hatte. Und leider hatten wir eine Menge Tote, 14 allein in unserer Station. Alle diese Todesfälle wären vermeidbar gewesen, wären die Leute, sobald sie Durchfall hatten, gleich zu uns gekommen. Aber sie kamen erst in letzter Minute und starben dann, vor allem Männer. 2 Frauen und 3 Kinder starben, ansonsten nur Männer, weil die einfach nicht zum Arzt gehen, wenn sie krank sind.
Männer trinken lieber Cachaçu, meint Rosemary, Ein aus Mais, Hirse und Bananenschalen gebrautes Getränk mit oft 50% Alkohol. Insgesamt 24.000 Sambier erkrankten 2023/24 an Cholera, rund 800 starben.
Cholera bekommen Menschen, die keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und das hat viel mit Armut und sozialer Ungleichheit, Krisen und Konflikten, Flucht und Vertreibung zu tun. In jüngster Zeit hat sich die Cholera vor allem im südlichen Afrika dramatisch ausgebreitet. Tausende Menschen in Ländern wie Sambia, Malawi und Simbabwe starben. Verstärkt wird die Epidemie durch den Klimawandel, der die Region besonders schwer trifft.
A state of emergency has been declared in Malawi after a tropical storm, Freddy.
Am 17. März 2023 rief die Regierung Malawis den Ausnahmezustand aus. Freddy, einer der stärksten je gemessenen Wirbelstürme, war vom Indischen Ozean aus landeinwärts gerast und hatte das bitterarme Land gleich zweimal binnen weniger Wochen verwüstet und für großflächige Überschwemmungen gesorgt.
So etwas habe Malawi über Jahrhunderte nicht erlebt, berichtet Philipp Barbosa, Leiter des WHO-Cholera-Programms und der globalen Cholera-Taskforce, an der die WHO und rund 30 Nichtregierungsorganisationen beteiligt sind.
Malawi wurde von zwei Zyklonen verwüstet, was höchst ungewöhnlich war für dieses weit entfernt vom Meer gelegene Binnenland. Es folgten eine verregnete Trockenzeit und weitere zwei Zyklone. Zu viel für das kleine Land, das sich so viel Mühe gegeben hatte, die Cholera auszurotten. Es kam zum schwersten Cholera-Ausbruch, den Malawi je erlebt hat.
Einige Monate später eine vergleichbare Situation in Sambia. Gegenüber dem Fernsehsender ZNBC klagen Bürgerinnen und Bürger, wolkenbruchartig niedergehender Regen habe ihre Toiletten überschwemmt.
Penelope Campbell, Repräsentantin des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Sambia, erzählt.
Ausgerechnet zu Weihnachten, als Millionen Sambier einander besucht haben, war hier alles überflutet. Und Sambia, wissen Sie, grenzt an 8 Länder, wo ebenfalls Millionen Menschen unterwegs waren. Das hat natürlich zur Verbreitung der Cholera beigetragen.
Im März 2024. Mehrere Cholera-Epidemien im Süden Afrikas sind gerade abgeflaut, erklären nacheinander Malawi, Simbabwe und Sambia erneut einen Notstand. Diesmal den Dürrenotstand. Verdorrte Maisfelder und von Rissen durchzogene hellbraune Steppe, soweit das Auge reicht. Auch im ostsambischen Dorf Chapita. Michelle Mirambo, die Umweltbeauftragte des St. Luke's Hospital, zeigt auf ein Bohrloch. Nach minutenlangem Pumpen rinnt ein wenig braune Brühe aus dem Rohr.
Dieses Bohrloch sei gerade ein halbes Jahr alt, sagt kopfschüttelnd Sala Kumwenda, eine alte Bäuerin. Mehrere Rohre habe man 40 Meter tief in den Boden getrieben, aber es komme kaum Wasser nach oben. Auch Michelle Mirambo schüttelt den Kopf.
Das Wasser ist braun, weil dieses Bohrloch praktisch trocken gefallen ist. Die Menschen hier im Dorf müssen jetzt neue Wasserquellen erschließen. Ganz in der Nähe hat ein Bauer ein neues Bohrloch angelegt, das recht ergiebig ist. Aber der Mann will viel Geld für sein Wasser. Kurz, sauberes Wasser ist extrem knapp hier. Und das wird zwangsläufig Durchfallerkrankungen nach sich ziehen.
We should worry because we might have those cases coming about due to lack of water.
Von der jüngsten Cholera-Epidemie seien einige Mitarbeiter ihres Krankenhauses bis heute traumatisiert, sagt Michelle Mirambo. Und jetzt drohe schon die nächste Welle. Im fernen Genf analysiert WHO-Cholera-Experte Philippe Barbosa.
Überflutungen einerseits und Dürren andererseits leisten in unterschiedlicher Form der Cholera Vorschub. Fluten zerstören Wasser- und Abwasserinfrastruktur. Sie belasten so das Trinkwasser mit Keimen. Dürren dagegen verknappen Trinkwasser. Immer mehr Menschen schöpfen Wasser aus einem einzigen Brunnen, womit die Gefahr, dass dieser Brunnen verunreinigt wird, dramatisch steigt.
Hinzu kommt die Gefahr, dass die nächste Ernte ausfällt. So wird das Überleben im Osten Sambias für die von der Landwirtschaft lebende Bevölkerung immer schwieriger. Wo aber Bewohner ländlicher Regionen ihre Existenz von wiederkehrenden Dürren und Fluten bedroht sehen, fliehen sie, erklärt Raoul Kamadieu.
Der kamerunische UNICEF-Experte für Gesundheitskrisen ist mal wieder in einem Krisengebiet des Mittleren Ostens unterwegs und die Internetverbindung schlecht.
When you have all these vulnerable population living in a rural area that are affected by drought.
Wenn im ländlichen Raum durch zum Beispiel eine Dürre Wasser und Nahrung knapp werden, flüchten viele Menschen in die Stadt, in der Hoffnung, dort zu überleben. Jeder plötzliche Anstieg der städtischen Bevölkerung aber führt zu Problemen bei Hygiene, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Und wo sie diese Probleme nicht schnell in den Griff bekommen, steigt die Zahl der Cholera-Fälle.
Definitely result in an increase in cholera cases.
So wie zuletzt in Lusaka. In den armen Vierteln der sambischen Hauptstadt leben hunderttausende Menschen auf engstem Raum. Jeweils mehrere Familien teilen sich ein Plumpsklo, das aus einer 2 Meter tiefen Grube abgedeckt mit Brettern besteht. Ist die Grube voll, wird sie zugeschüttet und eine neue gegraben.
Brunnen für Wasch- und bisweilen auch Trinkwasser werden ohne Genehmigung wenige Meter entfernt vom Plumpsklo gegraben. Die täglich immerhin 20-30 Eurocent Gebühr für Wasser aus öffentlichen Hähnen wollen oder können sich viele Menschen nicht leisten. Außerdem kommt dort oft kein Wasser, weil mal wieder ein Rohr geborsten ist.
Die Probleme verschärfen sich, weil in Afrika die Städte immer schneller wachsen. 2050 werden die meisten Afrikaner in Städten leben, schätzen die Vereinten Nationen. Aber der Ausbau der Wasserinfrastruktur hält bei weitem nicht Schritt, womit die Wahrscheinlichkeit neuer Cholera-Epidemien steigt.
Das gilt auch für Sambias Nachbarland Simbabwe, das seit Jahrzehnten diktatorisch regiert wird und von einer Wirtschaftskrise in die nächste stürzt.
Rückblick. Bulawayo im Juni 2018. Die mit 800.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Simbabwes liegt im Südwesten des Landes in Matabeleland. Eine einsame Bettlerin sitzt vor einem Supermarkt. Es herrscht Hyperinflation, wieder einmal. Die Straßen und 10-stöckigen Hochhäuser Bulawayos zeigen zunehmenden Verfall nach über 30 Jahren Diktatur. Aber aus jedem Wasserhahn kommt noch sauberes Wasser.
Immer wiederkehrende Trockenheit gehört für die Menschen in Matabeleland zum Alltag. Nie aber war die Dürre so schlimm wie jetzt, im September 2024. Die letzte Regenzeit sei praktisch ausgefallen, berichtet David Coulthard. Der weiße Anwalt und Politiker bekämpft seit Jahrzehnten die Diktatur der Regierungspartei ZANU-PF. Er war aber auch 4 Jahre Erziehungsminister unter Diktator Robert Mugabe, weil ihm reine Opposition nie reichte, wie er sagt.
Ende 2023 haben die Bürger Bulawayos David Coulthard zum Bürgermeister gewählt. Schon während des Wahlkampfs kündigte er drastische Wassersparmaßnahmen an.
Since November last year, as you say, we've been on a 120-hour watershedding program.
Seit November 2023 versorgen wir die Bevölkerung Bulawayos nur noch an 2 Tagen pro Woche mit Wasser. Von diesem sogenannten Watershedding sind im Wechsel alle Stadtteile betroffen. 5 Tage die Woche müssen sich die Bürger Bulawayos also aus Eimern und Tanks versorgen. Diese Situation belastet Wohlhabende nur begrenzt, denn die haben in der Regel 5.000 oder 10.000 Liter Tanks, die sie auffüllen, wenn Wasser kommt. Die ärmere Bevölkerung aber, Hochhausbewohner zum Beispiel, hat diese Möglichkeit nicht. Sie muss gewaltige Entbehrungen auf sich nehmen.
Es gibt viele Gründe für die Wasserknappheit. Der Klimawandel gehört dazu. Er sorgt dafür, dass es immer seltener regnet und die Temperaturen steigen. Staatliche Misswirtschaft ist dafür verantwortlich, dass die Wasserinfrastruktur verfällt.
Ein Problem sind auch zehntausende junge Männer, die illegal in den ausgetrockneten Flussbetten Matabelelands nach Gold graben, mit Chemikalien wie Cyanid und Quecksilber. Regnet es dann ein wenig, versickert das wertvolle Wasser in Gräben, anstatt weiter zu fließen in die Stauseen. Zu gerade 30% gefüllt waren die 6 Bulawayo versorgenden Stauseen im September 2024.
Früher speicherten sie in dieser Jahreszeit doppelt so viel Wasser.
Auf dem Land außerhalb der Stadt seien zahllose Kinder chronisch mangelernährt oder verhungerten sogar, sagt David Coulthard bitter. Und die Welt nehme keine Notiz.
So gut es eben geht, halte seine Verwaltung die beiden Wasserwerke der Stadt in Ordnung, berichtet der Bürgermeister. Ständig mahne man die Bürger zu Wassersparen und Hygiene, um noch Schlimmeres zu verhindern.
Fortunately to date, the city of Bulawayo has not been badly affected by cholera.
Zum Glück ist Bulawayo bis heute von einer Cholera-Epidemie verschont geblieben. Wir haben nur einen Fall im letzten Halbjahr registriert. Im Gegensatz zu anderen simbabwischen Städten wie Harare, wo es zu großen Ausbrüchen kam. Aber die zunehmende Wasserknappheit in Bulawayo und die damit einhergehende Mangelernährung erhöhen auch bei uns die Wahrscheinlichkeit von Ausbrüchen. Große Sorgen bereitet uns zudem der Zusammenbruch unseres Abwassersystems. In den Abwasserkanälen sind die Ausscheidungen der Menschen kaum mehr mit Wasser verdünnt. Die stinkende Brühe fließt direkt in unsere beinahe trocken gefallenen Flüsse. Da können wir nur Gott danken, dass wir noch keinen Choleraausbruch hatten.
But at present, thank God, we don't have an outbreak of cholera.
Zurück nach Lusaka, der Hauptstadt Sambias. Dort begann die jüngste Cholera-Epidemie im Oktober 2023 und erreichte ihren Höhepunkt im Januar 2024. Da die Gesundheitsstationen und Krankenhäuser von der Vielzahl schwerer Erkrankungen völlig überfordert waren, baute die Regierung das Heroes-Fußballstadion im Armenviertel Matero zu einer Cholera-Station um.
Trotzdem starben mehr Sambier an der Krankheit als bei früheren Epidemien, sagt Penelope Campbell, die Vertreterin von UNICEF in Lusaka.
Ein schockierendes Merkmal der jüngsten Cholera-Epidemie in Sambia ist die hohe Todesrate. 800 Menschen starben, über 3% der Erkrankten. Das waren dreimal so viele wie sonst bei einer solchen Epidemie. Ein Grund dafür ist, dass die betroffene Bevölkerung Tag für Tag ums Überleben kämpft und keine Zeit fürs Kranksein hat. Wer tatsächlich krank wird, verschiebt den Gang zum Arzt oder ins Krankenhaus bis zur letzten Minute.
Es wäre wichtig gewesen, die Bevölkerung zumindest in den gefährdeten Vierteln rechtzeitig zu impfen gegen die Krankheit, meint Penelope Campbell. Das sei nicht passiert, auch weil es nicht genügend Impfstoffe gab.
Derzeit sei weltweit nur ein einziger Impfstoff gegen Cholera verfügbar. Eine Schluckimpfung, produziert von einem südkoreanischen Hersteller. Und dessen Produktionskapazitäten seien viel zu klein, sagt Penelope Campbell.
Definitely, applications were made late last year.
Sambias Regierung hat Ende 2023 die Lieferung von Impfstoff beantragt. Genehmigt wurde die Lieferung jedoch erst, als die Zahl der Cholera-Fälle bereits dramatisch zugenommen hatte. Angesichts der Knappheit von Cholera-Impfstoff muss die internationale Koordinierungsgruppe für Impfstoffversorgung immer wieder solch schwierige Entscheidungen treffen. Eine präventive Impfung, die Sambia beantragt hatte, glaubte man nicht genehmigen zu können. Hätte man allerdings präventiv geimpft, hätten wir wesentlich weniger Cholera-Fälle erlebt.
Tausende Menschen weltweit seien in den vergangenen Jahren an Cholera gestorben, weil es nicht genug Impfstoff gäbe, klagt auch Melissa Scharwey von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Sie ist Mitglied der Koordinierungsgruppe für die Impfstoffversorgung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Ärzte ohne Grenzen hat schon vor Jahren gewarnt vor diesem Impfstoffmangel und tatsächlich ist es so, dass für das Jahr 2024 die Nachfrage auf ca. 90 bis 100 Millionen Dosen geschätzt wurde zur Bekämpfung von akuten Ausbrüchen, aber eben auch zur Prävention. Und die Schätzung ist, dass es gerade eine Lücke von ca. 50 Millionen Dosen gibt. Dieser akute Mangel an dem Impfstoff, der führt auch dazu, dass 2022 das Impfprotokoll angepasst wurde.
Around the world. 29 countries have reported cholera outbreaks this year.
In 29 Ländern wütet derzeit die Cholera, erklärt im Oktober 2023, sichtlich bedrückt, WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus. Um all diese Länder mit Impfstoff zu versorgen, reichten leider die Vorräte nicht. Und man sehe sich gezwungen, das Impfprotokoll zu ändern. Statt 2 Dosen innerhalb von 14 Tagen, wie es die Impfstoffzulassung vorsieht, werde fortan nur noch einmal geimpft. Möglichst viele Menschen sollten so zumindest kurzfristig geschützt werden gegen eine Cholera-Infektion.
ein Jahr nach der Erklärung seines Chefs, zeigt sich Philipp Barbosa, der Leiter des WHO-Cholera-Programms, verbittert über die anhaltende Impfstoffknappheit.
Der eklatante Mangel an Cholera-Impfstoff seit 2022 zeigt, wie sehr es sich bei Cholera um eine vernachlässigte Krankheit handelt. Warum waren schon 6 Monate nach Beginn der Corona-Pandemie mehrere Impfstoffe verfügbar? Weil es sich da um enorm gewinnträchtige Investitionen handelte. Einen wirksamen Impfstoff gegen Cholera gibt es seit Jahren. Aber er wird nicht produziert, weil das keinen Profit verspricht. Die Pharmakonzerne sind nicht interessiert an der Produktion eines Impfstoffs, der nur den Ärmsten der Welt zugutekommt.
Möglicherweise werden bald Pharmaunternehmen in Indien und Südafrika einen neuen Impfstoff produzieren, aber entschieden ist das noch nicht. Und der neue Impfstoff ist noch nicht einmal von der Weltgesundheitsorganisation WHO geprüft worden. Cholera sei eine von der internationalen Gemeinschaft vernachlässigte Krankheit, kritisiert Philipp Barbosa.
It's a disease that has been eliminated from the global north.
Cholera ist eine Krankheit, die aus dem globalen Norden, aus Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen verschwunden ist. Und weil nur noch die Ärmsten im globalen Süden betroffen sind, wird die Krankheit vernachlässigt. Länder mit Cholera-Ausbrüchen werden nur begrenzt unterstützt. Sie können deshalb viele Fälle nicht dokumentieren. Die tatsächliche Prävalenz wird unterschätzt. Zudem sind die Laborkapazitäten zur Diagnose von Cholera viel zu gering. Und zahllose Menschen sterben auch im 21. Jahrhundert, weil sie keinen Zugang haben zu Salz-Glucose-Pulver für ein paar Cent. Eine völlig inakzeptable Situation. Cholera ist eine vernachlässigte Krankheit und das müssen wir ändern.
1,5 Milliarden Menschen erkranken jährlich an sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten, kurz NTDs. Dazu zählen nach Angaben der WHO Lepra, Denguefieber, Bilharziose, Schlangenbissvergiftungen und die Schlafkrankheit.
Das gemeinsame Merkmal dieser rund 20 Erkrankungen sei, dass sie die Öffentlichkeit im globalen Norden und die Pharmaindustrie kaum interessieren, weil sie fast nur arme Menschen im globalen Süden betreffen, sagt Melissa Scharwey von Ärzte ohne Grenzen. Das Gleiche gelte heute für die Cholera.
Beide Bereiche bekommen so gut wie keine politische Aufmerksamkeit. Und in beiden Fällen, also Cholera ist eigentlich vermeidbar und auch viele der NTDs wären vermeidbar. Eine weitere Parallele ist, dass auch diese klimatischen Faktoren eine Rolle spielen bei Cholera, wie bei vielen NTDs. Und auf der systemischen Ebene sind eben die medizinischen Gegenmaßnahmen oft nicht vorhanden. Also im Fall von Cholera, Gott sei Dank, haben wir einen wirksamen Impfstoff, doch der ist nicht ausreichend vorhanden, weil er eben nicht attraktiv genug ist. Und dieses Marktversagen, nenne ich das mal, das sehen wir auch bei NTDs.
Die WHO und ihre Partner bemühen sich, Cholera-Epidemien zu mildern und vorzubeugen, soweit die Ressourcen reichen. Sie verteilen dort, wo die Cholera besonders stark wütet, Salz-Glucose-Pulver und Chlortabletten zum Desinfizieren von Trinkwasser.
In Lusaka gingen zur Jahreswende 2023/24 hunderte Freiwillige von Haus zu Haus und erklärten den Familien, wie sie die Wahrscheinlichkeit von Cholera-Erkrankungen reduzieren können. Risikokommunikation nennt das UNICEF-Krisenexperte Raoul Camadieu.
What we call the risk communication, the engaging community as part of the response, educating community.
Sogenannte Risikokommunikation ist ein zentraler Baustein unseres Kampfes gegen die Cholera. Das heißt, wir mobilisieren die lokale Bevölkerung und zeigen ihr, wie Hygiene geht. Wie wasche ich meine Hände vor dem Essen? Wie reinige ich mein Wasser, bevor ich es trinke? Wie entsorge ich meine Ausscheidungen und anderen Abfall so, dass sie mein Trinkwasser nicht belasten? Wie schütze ich meine Lebensmittel davor, mit Cholera-Bazillen kontaminiert zu werden?
Bei vielen Familien jedoch laufen solche Ratschläge ins Leere, weil es an den Voraussetzungen fehlt, sie umzusetzen. Nur die Hälfte der Haushalte in Lusaka hat Zugang zu genug Seife und Wasser, um regelmäßig die Hände zu waschen. In armen Vierteln wie Matero und Kanyama stehen Eltern vor der Wahl, ob sie Seife oder Nahrung kaufen für ihre Kinder.
In Chapita und den umliegenden Dörfern im Osten Sambias kämpft Michelo Mirambo, die Umweltbeauftragte des St. Luke's Hospital, für Hygiene zumindest in den Schulen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, Schulen zu besuchen und mit den Schulleiterinnen und Leitern zu sprechen. Stellt sicher, dass für alle Klassen Handwaschbecken mit Seife zur Verfügung stehen, sagen wir. Stellt sicher, dass es auch in euren Toilettenräumen stets Wasser und Seife gibt.
Leider, sagt Michel Omirambo, haben die Lehrer vieler Schulen die Wasserhähne demontiert, weil sie sonst geklaut werden. Es ist eins von vielen Symptomen des Grundproblems im Kampf gegen Cholera. Regierungen im globalen Süden investieren viel zu wenig in ein gut ausgestattetes Gesundheitswesen und vor allem eine klimaresistente Wasser- und Abwasserinfrastruktur für die arme Bevölkerung.
Die Mehrheit der Bürger in vielen Ländern hat deshalb keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das aber wäre notwendig, um die Menschen dauerhaft vor Cholera zu schützen. Kann die Weltgesundheitsorganisation nicht helfen? Philippe Barbosa, der Leiter des WHO-Cholera-Programms.
Die Weltgesundheitsorganisation und ihre Partner haben schlicht kein Geld, um von Cholera betroffenen Regierungen wirklich zu helfen beim Aufbau einer klimaresistenten Wasserversorgung. Hier bedarf es einer globalen Anstrengung. Eine Anstrengung übrigens, die man nicht als teuer bezeichnen sollte, sondern als Investition in die Zukunft.
Eine Investition in Klimaschutz für Menschen, die kaum zum Klimawandel beitragen, aber am stärksten davon betroffen sind. Eine ordentliche Trinkwasserversorgung für all diese Menschen würde sicher einige Milliarden Euro kosten. Stattdessen investieren bis heute viele Regierungen viel Geld in die militärische Aufrüstung. Auch deshalb kommt der Kampf gegen die Seuche Cholera kaum voran.
Die Siedlung Kanyama, am südwestlichen Rand von Lusaka gelegen, die Hauptstadt von Sambia. Eine Kolonne von 6 Sanitärarbeitern leert Plumpsklos der primitivsten Art. Mühsam graben sich die Arbeiter an eine dilettantisch mit Ziegeln ausgekleidete Grube heran und bohren mit Pickel und Hacke seitlich ein Loch, aus dem sie dann Eimer um Eimer mit Fäkalien füllen und zu ihrem Lastwagen tragen. Der Geruch ist schier unerträglich. Zum Glück hat die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, den Arbeitern Schutzkleidung finanziert.
Kanyanga Kanyanga, der Leiter der Kolonne, diskutiert mit Regina Mwanza, der Besitzerin der Grube. Sie solle doch, wenn man schon so tief gegraben habe, die Grube gleich ganz leeren lassen. Zu teuer, sagt die Frau. Es sei immer das Gleiche mit den Leuten hier, stöhnt der Kolonnenleiter.
Sie sagen, sie hätten kein Geld. Das ist unser Kernproblem bei der Leerung traditioneller Plumpsklos. Um diese Latrine zum Beispiel zu entleeren, müssten wir etwa 64 Eimer herausholen. Wenn wir das jetzt tun, hast du 3 Jahre Ruhe, habe ich der Besitzerin gesagt. Ich habe aber kein Geld, hat sie geantwortet. Bitte holt nur 16 Eimer raus für 300 Quatscher. Das sind 10 Euro. Genau, das tun wir jetzt, aber in einigen Monaten ist die Grube wieder voll und die Frau wird sagen, ihr habt sie gar nicht geleert.
Eine geordnete Abwasserentsorgung gibt es nicht in Kanyama. Auch deshalb war das Viertel ein Hotspot in der jüngsten Cholera-Krise. Während die Epidemie sich ausbreitete, wollten die Stadtwerke Lusakas mindestens 20.000 Toiletten leeren. Geschafft haben sie 6.000.
Kanyangas Kolonne errichtet auf Bestellung auch professionell konzipierte Plumpsklos. Mit Beton ausgekleidete Gruben, die sich über unten sitzende Klappen entleeren lassen. Darauf Betonhäuschen. Plastikdeckel über der Öffnung halten Fliegen fern und den Geruch in Grenzen. Aber nur alle paar Wochen verkauft Kanyanga Kanyanga eine ordentliche Toilette. Dabei seien die Konditionen sehr gut, sagt er.
Einige sagen, ja, wir hätten gern eine bessere Toilette. Gut, sagen wir dann. Die Regierung und Hilfsorganisationen zahlen 600 Euro für eure neue Toilette. Ihr müsst nur 90 Euro beisteuern. Und die könnt ihr über ein halbes Jahr abstottern. Oh, 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 sagen die Leute dann und zögern beim Kauf einer neuen Toilette. Still, they were still hesitant to
accept. Eine 500.000 Menschen leben in Lusakas armen Viertel Kanyama, erklärt Kamaindo Isaac, der die Filiale der Stadtwerke hier leitet. Mit Trinkwasser versorgt werden diese Menschen durch 4 Bohrlöcher, die bis in eine Tiefe von 100 Metern reichen. An 140 Kiosken wird sauberes Wasser verkauft. Aber
a threat is that if the toilets that are built are not properly built.
Wir haben hier in Kanyama stets die Gefahr, dass das Grundwasser verunreinigt wird durch unfachmännisch angelegte Plumpsklos. Um dieses ernste Problem zu entschärfen, jedoch bräuchten wir viel Geld. Geld, um das Land um unsere Bohrlöcher herum aufzukaufen. Geld auch, um die Bevölkerung massiv zu unterstützen beim Bau moderner Toiletten, die das Grundwasser nicht gefährden.
Die Weltgesundheitsorganisation habe nicht genügend Mittel, um die Länder beim Aufbau einer sicheren Wasserversorgung zu unterstützen, sagt viele tausend Kilometer entfernt in Genf WHO-Cholera-Experte Philipp Barbosa. Er sieht die reichen Länder im Norden in der Verantwortung. Sie müssten mehr tun im Kampf gegen Cholera.
Es ist mir ein großes Anliegen, dass Ihre Hörer eins verstehen. Menschen bekommen Cholera nur deshalb, weil sie Wasser trinken müssen, das mit Fäkalien verunreinigt ist. Das halte ich für eine schlimme Menschenrechtsverletzung. Alle Menschen haben ein grundlegendes Recht auf Trinkwasser, das sie nicht tötet. Dies müssen die Bürger Europas verstehen, die nur den Wasserhahn aufdrehen müssen, um ein Glas sauberes Wasser zu trinken. In vielen Regionen dieser Welt aber müssen sich Menschen bis heute entscheiden, ob sie verdursten oder krank werden wollen.
We'll have to choose between drying of thirst or getting a disease.
Vernachlässigte Krankheiten. Warum Cholera wieder auf dem Vormarsch ist. Von Thomas Kruchem. Es sprachen Ilka Teichmüller, Niklas Kort und Birgit Dölling, Christiane Gut, Lydia Heller, Christian Rabhansel, Lars Schmidtke, Eberhard Schade, Thorsten Föste, Gilles Chevalier, Georg Scharek. Ton Andreas Stoffels. Regie Stefanie Lasey. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.